Sie hören eine Predigt von Pfarrer Dominik Reifler der Gellertkirche Basel.
Ich freue mich, für euch den heutigen Predigttext lesen zu dürfen aus Matthäus 24, die Verse 3 bis 14. Später saß Jesus am Hang des Ölbergs. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten: Wann wird all das geschehen? Und wird es vorher ein Zeichen geben, das deine Wiederkehr und das Ende der Welt ankündigt? Jesus antwortete ihnen: Lasst euch von niemandem etwas weismachen. Viele werden in meinem Namen auftreten und behaupten, ich bin der Christus, und sie werden viele irreführen. Überall werden Kriege ausbrechen, aber habt keine Angst. Diese Dinge müssen geschehen, doch das Ende wird noch nicht unmittelbar darauf folgen. Völker und Königreiche werden sich den Krieg erklären. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben geben und es wird zu Hungersnöten kommen. Doch all das wird erst der Anfang der Schrecken sein, die auf euch zukommen. Dann werdet ihr verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Viele werden sich von mir abwenden und einander verraten und hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und die Menschen täuschen. Die Gesetzlosigkeit wird immer mehr überhand nehmen und die Liebe wird bei vielen erkalten. Doch wer bis zum Ende durchhält, wird gerettet werden. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Und dann erst wird das Ende kommen. Amen.
Wir haben letzten Sonntag gehört, dass die Jünger Jesus voller Bewunderung den Tempel zeigten, mit den eindrücklichen Bauten, mit diesen tonnenschweren gehauenen Steinen. Ein Bau für die Ewigkeit. Und Jesus sagte ihnen voraus: Hier wird kein Stein über dem anderen bleiben. Das war ein Schock für die Jünger. Und wir haben es letzten Sonntag, für die, die da waren, gesehen, als Matthias diese Kartonsteine umgeworfen hat, die den Tempel symbolisierten. Das war für die Jünger unvorstellbar. Und umso wichtiger war dann die Lehre von Jesus, dass der neue Tempel aus Menschen bestehen wird, die eine Gemeinschaft um ihn bilden werden. Der neue Tempel, die Gemeinde, die Kirche, wie wir es in 1. Korinther 3, 16 lesen können. Und ebenso, umso wichtiger war seine Lehre, dass sie selber, also die Jüngerinnen und Jünger, wir auch, den Tempel des Heiligen Geistes sein werden. 1. Korinther 6, 19. Also, und jetzt im Schock dieser Worte von Jesus fragen die Jünger: Wann wird denn das geschehen? Und sie fragen auch: Was sind die Vorzeichen? Wie können wir es erkennen, wenn es dann kommt? Und die erste Frage, das Wann, das ist eine Frage nach einem spezifischen Punkt in der Geschichte. Und tatsächlich tritt dieser spezifische Punkt dann auch 71 nach Christus. Was Jesus gesagt hatte, wurde ungefähr 2 Generationen später durch die Eroberung Jerusalems, durch den Kaiser Titus und sein Heer real. Der Tempel wurde zerstört. Wir können das auch als eine Warnung für uns anschauen, dass wir Dinge, die wir für unzerstörbar und ewig halten, seien es Institutionen oder sonst welche Dinge, eben nicht für so sicher nehmen und unsere Sicherheit am lebendigen Gott festmachen. Und die Frage nach den Vorzeichen des Endes, Sie weisen nicht auf einen ganz bestimmten Zeitpunkt, sondern sie weisen auf eine Entwicklung hin. Auf etwas, das in größeren Zeiträumen geschehen wird. Das merken wir ja schon allein daran, dass diese Frage vor 2000 Jahren gestellt wurde und wir diese Entwicklungen jetzt auch sehen können in der Geschichte. Und Jesus beantwortet in unserem Text heute die zweite Frage. Die erste Frage nach dem Wann werden wir, das wird ab Vers 15 kommen, das wird dann Dr. Hans-Ueli Reifler uns am nächsten Sonntag zu Gemüte führen. Die Ausführungen über die Vorzeichen erzählt Jesus nicht in der Öffentlichkeit, ihr habt es vielleicht gemerkt, sondern er erzählt sie den 12 Jüngern. Und ich denke, das war nicht zufällig. Es ging Jesus nicht um eine Sensation. Es ging ihm nicht darum, Panik auszulösen, sondern es ging ihm darum, dass die Jünger diese Dinge besonnen und ohne Angst angehen können. Und manchmal haben wir den Eindruck, genau davon bräuchten wir mehr in unserer Zeit. Weniger Sensation, weniger Panikmache, mehr Besonnenheit. Jesus beschreibt nun die Vorzeichen in zwei Abschnitten. Der erste Abschnitt ist das Geschehen in der Welt, das sind die Verse 6 bis 8. Und der zweite Abschnitt, Verse 9 bis 12, da geht es um die Gemeinde. Wir beginnen mit dem ersten Teil und allen voran, vor diesen Vorzeichen stellt Jesus die Täuschung. Menschen werden getäuscht und verführt durch Anführer, die auftreten und sagen, ich bin der Christus. Sie sagen in etwa, ich bin ein zum König oder Anführer Erkorener, der euch Rettung von euren misslichen Bedingungen bringen wird. Natürlich klang das für die Menschen damals sehr attraktiv, denn sie waren ja in großen Nöten. Und als solche falschen Retter zählt dann die Bibel auch drei von ihnen vielleicht exemplarisch auf. Wir finden sie alle in der Apostelgeschichte, da ist als erstes Theudas in Apostelgeschichte 5,36, dann auch Judas der Galiläer und auch der Ägypter, so genannt. Es gab noch mehr von diesen Rettern, wenn man die Geschichte anschaut, aus dieser Zeit gibt es ganz viele, die sich die Retter genannt haben, die Christusse, aber ihre Gefolgschaft löste sich allesamt in nichts auf, als diese starben. Außer von einem Christus, von Jesus Christus, da, wenn ich das mal so sagen darf, ging es erst recht los nach seinem Tod, nicht wahr? Nur schon das finde ich, man sollte das bedenken, wenn es um die Früchte geht, nicht wahr? Wenn wir einen Sprung in die heutige Zeit machen, stellen wir fest, dass sowohl auf religiöser als auch auf politischer Ebene der Strang der falschen Retter nicht abgerissen hat oder abgerissen ist. Jetzt werde ich ein paar ziemlich willkürliche Beispiele aus der Zeit nennen, also macht euch gefasst. Da war zuerst ein Pfarrer M. Stiefel, der den Weltuntergang auf den 19. Oktober 1533 um 8 Uhr morgens ansetzte. Und die Bauern bestellten deshalb ihre Felder nicht mehr. Oder in jüngerer Vergangenheit, Jim Jones, die Älteren unter uns mögen sich an das erinnern, am 18. November 1978 führte dieser Sektenführer in Französisch-Guayana 913 Menschen in den Tod. Männer, Frauen, Kinder und auch er selbst. Aber auch auf der politischen Bühne beobachten wir gerade in den letzten paar Jahrzehnten zunehmend, wie autokratische Herrscher auftreten mit demselben Refrain. Ich rette euch entweder von den bösen anderen oder den schlimmen Umständen, wenn ihr mir nachfolgt. Sie sind im Begriff, ganze Völker Wirtschaftsbereiche in die Instabilität zu führen. Nicht, dass sie mit der Analyse der Probleme alle falsch lägen, aber wohl mit den Methoden, Probleme wirklich nachhaltig zu lösen. Wir kommen nun zu den Vorzeichen in der Welt. Es beginnt da mit den Kriegen, die werden erwähnt. Auch da finden wir wieder heute in der Nahperspektive, wir beginnen mit der Vergangenheit. In der Nahperspektive von Jesus, als er das sagte, finden wir zwei markante Kriege. Das sind die jüdisch-römischen Kriege 66 bis 73 und auch 132 bis 135 nach Christus gewesen. Da war diese Erinnerung an das, was Jesus gesagt hatte, noch ganz frisch, diese Kriege, nicht wahr? Aber wenn wir jetzt diesen Sprung wieder ins Heute machen, auch da müssen wir feststellen, dass dieser Strang der Kriege natürlich niemals abgerissen ist. Wer von uns hätte gedacht, wir haben das schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde es bedenkenswert, dass im 21. Jahrhundert in Europa noch ein konventioneller Krieg ausbrechen würde. Es ist aber nicht nur der Russland-Ukraine-Krieg. Mir machen auch der Israel-Hamas-Krieg im Gazastreifen Bauchweh. Oder der Bürgerkrieg in Äthiopien. Oder in Myanmar oder im Süden Sudans. Man kann noch vieles aufzählen. Wir beobachten aber auch einen Kampf an den zunehmend knapper werdenden Ressourcen, zum Beispiel Stichwort Wasser. Oder die Beunruhigung durch die stark zunehmenden Cyberattacken. Gerade am vergangenen Donnerstag, wer hat es vielleicht gesehen in den News oder gehört, haben 18 Spitäler unseres Landes sich zusammenschließen müssen, um ein Cybersicherheitszentrum einzurichten, damit sie besser geschützt sind vor diesen Cyberattacken, die doch sehr vulnerable Daten von Personen enthalten. Ihr könnt es euch vorstellen in Spitälern. Von 24 auf 25 haben diese Angriffe um über 40% zugenommen auf Firmen weltweit. Erdbeben. Vielleicht haben wir dieses gewaltige Erdbeben vor der Westküste Sumatras mit ca. 200.000 Toten noch lebendig im Kopf, mit diesen Tsunamiwellen, die an Teilorten bis zu 40 Meter hoch waren, noch in Erinnerung. Aber auch das ist keine Zeiterscheinung der neueren Zeit. Ein Beispiel: im Jahr 525 starben um Antiochia in der heutigen Türkei 250.000 Menschen. Hungersnöte. Wir kennen die Hungersnöte im Südsudan 17, 20 und auch letztes Jahr 24, vielleicht noch Somalia 2011, aber schon zwischen 58 und 62, also 1958 bis 62, gab es in China eine Hungersnot mit 30 Millionen Toten. Wir merken also, dass wir keine falschen Schlüsse ziehen sollten, dass die Katastrophen, auch die vergangene Pandemie, habe ich gar nicht erwähnt, die uns zur Annahme eines nahen Weltuntergangs gerade jetzt verleiten könnten, vor allem in unserem Jahrhundert zugenommen haben. Also wir sprechen hier von einer Geschichte, denkt nur an den 30-jährigen Krieg, da hat man viele Mal oder während des Zweiten Weltkrieges denken können, jetzt kommt das Ende. Und siehe da, wir sind noch da. Ich weiß, ich mute euch in dieser Predigt etwas zu. Haltet durch, es wird einen hoffnungsvollen Schimmer am Ende geben. Wir kommen zu den Vorzeichen in der Gemeinde. Verse 9 bis 12. Die Vorzeichen in der Welt haben leider auch eine Auswirkung auf die Gemeinde. Sind wir Menschen doch immer auch Teil der Gemeinde und Teil der Gesellschaft. Wir hören von Verfolgung. Versteht ihr, wenn wir davon sprechen, dann gibt es immer zwei Perspektiven. Die unmittelbar bevorstehende Perspektive in der Jesus sprach und auch die weitere prophetische Perspektive, die sich über einen großen Zeitraum erstreckt. Die Verfolgung hat ja schon bei Jesus eingesetzt und nach seinem Tod ging sie rasant weiter, erfasste schon bald Jerusalem und Rom und weitere Gebiete, sodass die Christen schon mit der Gründung der ersten Gemeinde in Jerusalem in alle Windrichtungen fliehen mussten. Aber Gottes Heilsplan geriet nicht ins Wanken. Denn, so haben es wahrscheinlich sich die damaligen Christen nicht gedacht, aber es gab wohl keine effizientere Weise, das Evangelium der ganzen Umgebung zu verbreiten, als flüchtende Christen, die nicht aufs Maul gesessen waren und verkündigt hatten. Aber auch die Verfolgung der Christen hat bis heute nicht aufgehört. Ihr verfolgt sicher auch den Christenverfolgungsmonitor von Open Doors. Ich nenne da eine Zahl: 60 Länder, 360 Millionen Christen, die im Moment wegen ihres Glaubens misshandelt, verfolgt, gefoltert, vergewaltigt, diskriminiert oder gefangen genommen werden. Noch nie so viele wie jetzt. Mit ihrer Verfolgung, berichtet Jesus, weil der Druck auch dann unter den Christen zunahm, gab es auch Verrat. Die einen verrieten die anderen in der Familie. Die Behörden nahmen Menschen gefangen und ihnen wurden Menschen verraten, die sie dann gefangen nehmen konnten. Es braucht jetzt nicht viel Fantasie zu verstehen, dass mit einer solchen Situation gewaltige Verletzungen, Hass und auch ein Erkalten der Liebe einhergingen. Und auch die Gesetzlosigkeit spricht Jesus an. Das geschah einerseits gemeindeintern. Es war eines Menschen aus heidnischem Hintergrund wieder ins Gesetz zurückzwängen zu wollen, aber es war ein anderes Christen durch die sogenannte Freiheit in Christus wieder zurück zu den alten Sünden zu verleiten. Auch heute nehmen wir ein Seilziehen in der Gemeinde um den heilvollen Weg wahr. Natürlich nahm und nimmt immer noch die Gesetzlosigkeit auch in der Gesellschaft zu. Wir können es selbst erleben. Das Gesetz hinkt immer den neuen Fantasien der Sünde hintendrein, der Gesetzlosigkeit. Und die armen Polizisten versuchen, Ordnung herzustellen, ohne in alle Fettnäpfchen zu treten, es zu übertreiben. Es ist einfach ein schwieriger Balanceakt. Und ich glaube, das können wir alle wahrnehmen, dass der zunehmende Egoismus nicht erst in den letzten 3 Jahren, das geht natürlich schon lange, und die Gesetzlosigkeit und das Erkalten in der Gesellschaft der Liebe spürbar und erfahrbar ist. So, jetzt kommen wir zu der Vorbereitung. Die Jünger stellen Jesus die Frage nach den Vorzeichen, wohl deshalb, weil sie sagen, wie müssen wir uns denn vorbereiten? Und das muss uns jetzt ja interessieren. Jesus spricht 3 Warnungen aus in unserem Text. Die erste ist, sich nicht verführen zu lassen, also es kommen viele, die uns weismachen wollen, ich bin der Christus. Das zweite, dass wir uns von unserer eigenen Angst nicht lähmen lassen. Und das dritte, dass wir das Ende nicht vorschnell erwarten sollen. Ich beginne mit der Verführung. Wie können wir den sogenannten Rettern, / Verführern, Verführerinnen natürlich auch, in oder außerhalb der Kirche auf die Schliche kommen? 2 Dinge, das ist nicht eine abschließende Liste natürlich, finde ich wichtig. Das eine, dass wir die Menschen anhand der Aussagen der Bibel auf den Prüfstand stellen. Stimmt es überein, was sie sagen mit dem Evangelium oder widerspricht es, was meistens der Fall ist, krass der Botschaft von Gott? Und das zweite, auch ganz wichtige, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, das lesen wir aus Matthäus 7, Vers 16. Also, Wie sieht Ihr Leben aus? Was bewirken Sie? Stimmt das, was Sie sagen, überein mit dem, was Sie leben oder was Sie bewirken? Zum Zweiten, zur lähmenden Angst. Die eben gehörten Vorzeichen lösen auch bei uns Angst aus. Was kommt da auf uns zu? Werden wir treu bleiben können oder brechen wir unter dem Druck zusammen? Auch ich habe Angst. Und Jesus sagte, ihr alle habt Angst. Johannes 16, Vers 33. Angst hat die Eigenschaft, unseren Fokus ganz auf das Angstmachende zu fokussieren, unsere Aufmerksamkeit dorthin zu ziehen. Und wir kennen das an diesem wunderbaren Beispiel, als Jesus den Petrus auf den See rief. Er begegnete den Jüngern, die im Schiff waren, auf dem See, und der vorlaute Petrus sagt, wenn du sagst, ich soll rauskommen, komme ich raus, nicht wahr? Geht raus und es geht gut, bis er seinen Blick von Jesus abwendet auf den Wind, die Wellen und Angst bekommt, nicht wahr? Und genau darum geht's. Genau darum geht's auch heute, auch bei dir und bei mir, auch in Anbetracht dieser Vorzeichen. Jesus sagte dann auch in Vers 6, diese Dinge müssen geschehen. Sie müssen geschehen, weil mit ihnen das Ende, die Erlösung, das Leben in Herrlichkeit beginnen wird. Das ist zusammen. Ich denke, sehr hilfreich, und jetzt kommt Achtung, der Hoffnungsschimmer, ist der Vergleich mit der Geburt eines Kindes. Deshalb spricht Jesus auch von den Wehen der Endzeit, Vers 8. In unserem Text heißt es die Schrecken, aber genau übersetzt heißt es die Wehen, und dieses Wort Odinon in Griechisch heißt wörtlich die Geburtsschmerzen. Eine gebärende Frau geht nicht ins Spital wegen des Leidens, sondern wegen des Kindes. Versteht ihr? Sie weiß aber, ich muss durch dieses Leiden hindurch, außer sie kriegt einen Kaiserschnitt. Dann leidet sie, weil sie nicht gebären konnte. Das habe ich auch schon gehört. Wie auch immer. Es geht nicht um die Schmerzen. Es geht um das Kind, und durch die Schmerzen kommt eine Frau zum Kind. Also in den Geburtswehen ist inhärent bereits das neue Leben, das Kind, die Rettung einprogrammiert. Deshalb können wir es nicht trennen. Wenn du sagst, ich will nicht leiden, dann gibt es keine Freude. Wenn du sagst, ich will kein Kreuz, gibt es keine Auferstehung. Wenn du sagst, ich will nicht bekennen, gibt es keine Vergebung. Verstehst du? Das hat einen Zusammenhang, du kannst es nicht auseinandernehmen. Also das Schreckliche läutet unweigerlich das Schönste von allem ein. Das bessere Ende wird der Sieg, die Herrlichkeit haben, das ewige Leben, die Gemeinschaft mit Christus. Wir gehen also in die Endzeit wegen Christus und nicht wegen der Schrecken. So, jetzt kommen wir zur vorschnellen Erwartung. Wir sind versucht, bei der Zunahme aller schlimmen Nachrichten zu denken, jetzt kommt das Ende wirklich. Und was ich ein bisschen versucht habe aufzuzeigen, dass das die Menschen über hunderte von Jahren auch gedacht hatten. Und trotzdem kann es jetzt dann sein. Wir kommen nicht aus der Spannung raus, versteht ihr? Wie sollen wir jetzt uns vorbereiten? Wie sollen wir jetzt leben als Vorbereitung? Dass das Ende, sei es nun das globale oder auch unser persönliches, jederzeit kommen kann. Und das ist mein letzter Gedanke. Lebe ich so, dass wenn Jesus kommen würde jetzt, dass ich sagen könnte, wunderbar, ich bin reisefertig, die Koffer sind gepackt, wir können losreisen, nicht wahr? Dazu habe ich eine eindrückliche Schilderung einer Frau gehört, die 11 Minuten lang tot war und berichtet, dass ihr Jesus begegnet sei. Jetzt können wir über einen solchen Bericht denken, was wir wollen, Aber ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass diese drei Fragen, die Jesus dieser Frau gestellt hat, so wie sie es erzählt, dass die es in sich haben. Und deshalb habe ich gedacht, wir führen die uns zu Gemüte und vielleicht gehen wir sogar mit diesen drei Fragen in die nächste Woche hinein. Die erste Frage, die Jesus hier gestellt hat, ist: Hast du dich lieben lassen von mir? Hast du dich lieben lassen von mir? Dahinter ist die Frage: Halte ich mich dem liebenden, gegenwärtigen Jesus hin? Halte ich still oder zähle ich ihm nur meine Gebetsanliegen auf und dann verschwinde ich in den geschäftigen Alltag? Ruhst du in ihm, sei es in deiner persönlichen Stille, im Gebet, in der Anbetung, in Liedern oder im Gottesdienst? Das sind Fragen, mit denen muss man eine Weile Zeit verbringen. Die zweite Frage lautet: Hast du mich in den Menschen gesehen, die ich dir geschickt habe? Dahinter, nicht wie bei Schuster Martin, ob ich im Schwierigen meines Mitmenschen die Sehnsucht, den Schmerz oder die Ratlosigkeit oder die Angst dieser Menschen erkennen kann. Oder bleibe ich an der Oberfläche und wende mich ab? Es kann mein Ehemann sein, meine Ehefrau, mein Chef, mein Kind. Oder es kann ein Bettler vor dem Coop sein. Oder im Migros. Oder im Denner. Und so weiter, Aldi. Jesus begegnet uns in ihnen. Ha, herausfordernd. Die dritte Frage: Was hast du mit den Wunden getan, die ich an dir zugelassen habe? Also dahinter ist die Frage: Haben wir diese Wunden Jesus hingehalten? Durfte er sie heilen? Und auch, oder bleibe ich im Schmerz und in der Bitterkeit? Und dann: Bin ich bereit, durch diese geheilten Wunden Menschen zu helfen, die diese Wunden noch haben? Weil da habe ich ja dann die Kompetenz. Versteht ihr? Also diese drei Fragen. Und ich bitte unseren Beamenden, diese drei Fragen während des Orgelspiels noch projiziert zu lassen, dass wir mit denen noch etwas Zeit verbringen können. Selbstverständlich kriegt ihr es dann auch im Internet, könnt ihr es runterladen. Amen.